Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Ich habe mir heute Morgen mal kurz überlegt, wie ich mich hier vom Staub machen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das ist das Mal, dass ich hier vorne stehe. Bevor wir beginnen, möchte ich einfach mal in die Runde fragen, wer von euch hat schon mal den Jahresbibelleseplan durchgenommen? Gar niemand? Danke. Gut, ja, es ist auch eine sportliche Angelegenheit. Ich habe es ein paar Mal versucht, bin jedes Mal wieder zurückgefallen. Und generell ist es eine gute Sache, weil man einfach mal durch die Bibel liest. Man liest auch mal Bücher, die man freiwillig vielleicht nicht so gern gelesen hätte. Mich hat es immer wieder frustriert, weil ich oft sehr schnell über Kapitel drüber weglesen habe und oft gar nicht so den Text in der Tiefe kennengelernt habe. Und deswegen habe ich irgendwann einmal aufgehört, mit dem Bibelleseplan zu arbeiten, heißt aber nicht, dass er nicht gut ist. Und wir schauen uns jetzt einen Text an. Und während Verena den Text liest, ihr könnt mitlesen, ihr könnt Augen zumachen und einfach mal für euch zu überlegen, gibt es vielleicht Wörter, die sich wiederholen oder gibt es irgendwas, was mich anspricht oder auch was Fragen aufwirft. Und den Text, den gucken wir uns nachher mal etwas in der Tiefe an.
Ja, ich lese aus 2. Mose 33, ab Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich. Jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach: Soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm: Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen und ich und dein Volk als daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose: Auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber antwortete: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch der Herr sprach: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue.
Ja, es war jetzt ein bisschen ein längerer Text, aber über den könnten wir jetzt drüber lesen, aber dann hätte ich wahrscheinlich 2 bis 3 Fragezeichen, die ich für mich nicht beantwortet hätte. Und wir schauen uns den jetzt mal an und ich habe, wie wir es von Christus schon gelernt haben, geht nicht. 3 Punkte, mit denen ich denke, da haben wir den größten Teil von dem Text abgedeckt, nämlich Begegnung mit Gott, die Erkenntnis Gottes und die Herrlichkeit Gottes natürlich. Ich habe ein Bild mit der KI kreiert und schön, was heutzutage alles machbar ist. Und mit 1, 2 Justierungen hat es mir dann hier die Stiftshütte oder die Hütte weit weg vom Lager gemacht. Und da habe ich auch schon mein erstes Fragezeichen gesetzt, als ich den Text zum ersten Mal durchgelesen habe, weil ich mich gefragt habe, warum baut Mose das Zelt außerhalb vom Lager auf? Die Stiftshütte war doch in der Mitte von den 12 Stämmen Israels. Und hier eigentlich sollte man immer den Kontext heranziehen und auch fragen, wann findet das Ereignis statt? Wo findet das Ereignis statt und was war passiert? Und wir befinden uns hier. Es gab schon die Gesetzestafeln oder auch nicht mehr. Mose hat sie zertrümmert. Demnach ging das goldene Kalb voraus, nur ein Kapitel vorher. Also Mose war zu lange auf dem Berg. Die Israeliten wussten nicht mehr, kommt er noch zurück oder nicht, und haben seinen Bruder Aaron genötigt, dass er das goldene Kalb anfertigt und haben das auf übelster Weise angebetet. Und das war natürlich die Sünde gegen Gott. Und deshalb konnte Gott nicht mehr in ihrer Mitte sein. Und Mose musste das Zelt außerhalb vom Lager aufschlagen. Also es war der Vorläufer von der Stiftshütte. Und nur 2 Verse vorher, die haben wir jetzt nicht gelesen, in Vers 5, da sagt Gott zu Mose, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und Mose soll jetzt wieder hochgehen und die 2. Gesetzestafeln holen. Also das ist die Situation, in der wir uns gerade befinden. Und Mose hat ein gewisses Vorrecht, wie Gott ihm begegnet ist. Das haben wir hier auch gelesen. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Begegnung mit Gott. Gott begegnet Mose ja bereits am brennenden Dornbusch. Wir alle kennen die Geschichte. Und Gott nennt dort seinen Namen zum ersten Mal. Yahweh. Ich bin, der Ewige. Und Mose ist der Erste, der den Namen offenbart bekommt. Und Gott offenbart ja immer mehr in seinem Wort. Bis zur Offenbarung kriegt man immer mehr von ihm mit. Und in der Bibel geschieht es beides am selben heiligen Berg. Also Mose begegnet Gott am brennenden Dornbusch, am Berg Horeb. Und später führt Mose die Israeliten an derselbe Berg, da dann Berg Sinai genannt. Ich habe es nochmal recherchiert. Es ist derselbe Berg. Berg Horeb und Berg Sinai gehören zusammen. Und dort schließt Gott dann den Bund mit Israel und gibt auch die 10 Gebote. Also der Berg Sinai, der ist ein Berg der Gottesoffenbarung. Und in diesem Kapitel, das wir gerade gelesen haben, da findet, oder auch in dem Kapitel davor, da findet ein Zwiegespräch zwischen Mose und Gott statt. Und man könnte echt meinen, Mose lehnt sich ganz schön weit aus dem Fenster und verhandelt mit Gott. Aber immer zugunsten Israels. Also Mose schlägt das Zelt außerhalb des Lagers auf und dann lesen wir, und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes sah, dann standen alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Also Mose tat etwas und alle gehen hinterher. Wir lesen alles Volk. Also seine Begegnung mit Gott, die ist verknüpft mit dem Volk. Und das ist das Stellvertretertum Jesu. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und im Alten Testament, da hat es immer einen Mittelsmann gebraucht. Und Mose war einer dieser Mittelsmänner. Und im Neuen Testament, da wissen wir das, wurde es ja auf Ewigkeit durch Jesus abgelöst. Also am Eingang ist die Wolkensäule und die Wolkensäule, die ist mit der Begegnung verknüpft. Und das ist ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes, also um den Menschen das klar zu machen. Und wir haben gelesen, die Wolkensäule, die füllt das Zelt nicht aus, sondern sie verdeckt den Eingang, nachdem Mose und auch Josua hineingegangen sind. Also auch im Prinzip als sichtbare Grenze zum Volk Israel. Also Mose geht in das Zelt und jetzt kommt einer der schönsten Sätze von dem Kapitel. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wer wünscht sich das nicht, mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden? Und Gott wird hier als Freund betitelt. Also er will Freund sein. Und wir lesen das hier im Alten Testament, gleich am Anfang. Und Menschen aus dem Alten Testament, Und auch Mose, die haben Gott bereits in einer anderen oder vielleicht auch derselben ansehbaren Form der Gotteserscheinung schon gesehen. Also wir haben es vorher von Mose am Dornbusch gehabt. Und da lesen wir, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und auch die Hagar im ersten Mose lesen wir, aber der Engel des Herrn fand Hagar an einem Wasserbrunnen in der Wüste und sprach zu ihr. Also sie ist von Abraham und von Sarah abgehauen mit dem Ismael und hat hier schier den Hungertod erlitten. Und dann kommt Gott, der Engel des Herrn, und hat mit ihr geredet. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht, El Roy. Und viele Theologen, die sehen hier den Messias vor seiner Menschwerdung. Also aus dem Engel des Herrn wird Gott. Und Mose musste ja auch seine Schuhe ausziehen, weil der Boden heilig war. Sie begründen es damit, dass er Opfer annimmt, dass er Anbetung annimmt. Engel nehmen normalerweise keine Anbetung an. Und dass er als Gott selbst spricht und dass er segnet. Und es gibt übrigens noch ganz viele Stellen im Alten Testament, wo der Engel des Herrn erwähnt wird. Also Gott ist auch damals den Menschen schon sichtbar begegnet. Und so verspricht Gott auch Mose in unserem Text, ein paar Verse vorher, das haben wir jetzt nicht gelesen, Vers 2. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pherezitter, Hevititer und Jebusiter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Also Gott verspricht Mose, einen Engel vorauszusenden und bis ins gelobte Land kommen. Und Mose scheint diese Zusage irgendwie nicht zu reichen. Denn in Vers 12 und 13 sagt er, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Gott hat doch gesagt, er will einen Engel voraussenden. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit deinem Namen und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Also reicht es nicht? Ein Engel? Also offensichtlich reicht es Mose nicht aus, dass Gott einen Engel voraussenden möchte. Und das erinnert doch so ein bisschen wie unsere Kinder, die an uns appellieren. Du hast doch gesagt, du hast uns doch versprochen. Und auch Mose appelliert hier an Gott. Und das zeigt doch, wir können Gott beim Wort nehmen. Und Gott verklagt es auch nicht. Also Gott wird nicht in ihrer Mitte hinaufziehen, weil die Sünde mit dem goldenen Kalb zu groß war. Und das ist ein Ausbruch, Druck seines Gerichts über Israels Sünde. Und Mose beginnt mal wieder zu verhandeln. Und er erinnert Gott an seine Zusage. Und man muss sich vor Augen halten, dass nur das Kapitel vorher Gott Israel auslöschen wollte. Und er wollte nur mit den Nachkommen von Mose weitermachen. Und Mose tritt wieder für sein Volk ein und Gott ändert seine Meinung. Also wenn Gebet nicht Kraft hat. Und Mose appelliert an Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hierher hinauf. Also er will, dass Gott mitgeht. Und dann sagt er noch, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist es immer an die Gnade geknüpft. Und der Weg zu Gott, der ist kein Weg, den wir uns verdienen können, sondern das ist ein Weg, den Gott aus Gnade eröffnet. Also Mose lässt nicht locker und schließlich antwortet Gott, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und Gott gewährt Mose also Gnade und verspricht seine persönliche Gegenwart. Irgendwie geht es nicht. Ah, gut. Also, Gott sucht die Gegenwart von Menschen bereits von Anfang an und will ein Freund der Menschen sein. Und Gott ist immer an Beziehungen interessiert. Und das bringt uns zum Punkt 2, Erkenntnis Gottes. Mose fleht Gott an, wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Also hier ist für Erkennen Yada, eine Wurzel von Chodieni, also Erkennen, es ist eine Umschreibung für die eheliche Gemeinschaft, aus deren Kind hervorgeht. Also wenn es im Alten Testament heißt, und er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger, dann ist es dieses Erkennen, Chodieni. Und das merkt man also, ein tiefes, persönliches Erkennen, also eine intime Vertrautheit, ähnlich wie die Beziehung zwischen Ehepaare. Und diese gemeinsame Wurzel zeigt, dass das biblische Verständnis von Erkennen weit über bloßes Wissen hinausgeht. Es meint ein persönlich erfahrungsbezogenes Kennen, also eine tiefe, lebensverändernde Beziehungs- und Herzenserfahrung. Also wenn es wörtlich heißt, lass mich doch deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne, dann ist es ein tiefes geistliches Einswerden von Gott und Mensch. Und Mose merkt, da ist mehr als zeig mir den Weg nach Kanaan. Und Dinge, die vorher abstrakt oder unlogisch erschienen, wie zum Beispiel die Erkenntnis von Gottes Liebe, die ergeben plötzlich Sinn. So ging es mir nach einer Predigt vom verlorenen Sohn, muss ich gestehen, da saß ich am Anfang drin und dachte, meistgepredigter Text. Jetzt bin ich mal gespannt, von welcher Perspektive wir das hören. Aber diese Predigt hat mich so ergriffen und so bewegt und Gott hat mir eine ganz neue Erkenntnis von Gottes Liebe gezeigt, wie Gott uns entgegenläuft schon. Und ich konnte sagen, wie beim Hiob, jetzt verstehe ich es nicht nur im Kopf, jetzt verstehe ich es mit dem Herz. Und man spürt seinen Charakter und seine Gegenwart im Alltag. Und hier möchte ich auch an uns appellieren, lasst uns hier auch die Demut beibehalten. Denn wir können den Text 33 Mal lesen und beim 34. Mal kann Gott ganz neu wieder reden und uns neue Erkenntnisse schenken. Man lernt bekanntlich ja auch nie aus. Also Gott zu erkennen bedeutet immer auch, sich selbst im Licht Gottes neu zu erkennen. Und das gibt mir Würde ohne Selbstverdammung. Und die Erkenntnis Gottes, die schenkt mir meine wahre Identität. Und Erkenntnis, die verändert mein Handeln. Also wahre Erkenntnis Gottes, die bleibt nie folglos. Wer Gottes Wesen wirklich erkennt, der beginnt automatisch die Welt und andere Menschen mit anderen Augen zu sehen und auch anders zu handeln. Also Mose appelliert nochmal an Gott. Was ist jetzt das Erkennungsmerkmal, dass ich Gnade finde in deinen Augen, wenn du nicht mitgehst? Und es erinnert mich an Immanuel, Gott mit uns. Also Gnade finden in Gottes Augen. Und Gott geht sogar noch tiefer. Er sagt, ich kenne dich mit Namen. Und das hebräische Wort Shem bedeutet zwar Name, umfasst aber oft mehr als unser modernes Verständnis. Also das kann stehen für Identität, für das Wesen, also der ganze Charakter, der Ruf, das Erbe. Also wenn eine Familie über Generationen hinweg ein bestimmtes Handwerk, zum Beispiel Töpfer oder Priester, ausgeübt haben und es auch gut ausgeübt haben, dann war ihr Name, ihr Ruf also untrennbar mit dieser Qualität verbunden. Oder auch zur Erinnerung, also die Umstände der Geburt oder ein Ereignis. Oder auch als Glaubensbekenntnis, ganz viele Namen, die enden mit El. Und ein neuer Name, das bedeutet dann automatisch auch eine neue Berufung. Also wenn Gott einen Namen ändert, dann bedeutet es meist auch eine neue Identität. Also der neue Name beschreibt Gottes Auftrag und Verheißung für die Person. Und deshalb ist der Satz, ich kenne dich mit Namen, mehr als ich kenne deine Bezeichnung. Es bedeutet vielmehr, ich kenne deine Identität, dein Wesen, deine Geschichte und ich stehe in einer Beziehung zu dir. Und das erklärt auch, warum der Name Gottes in der Bibel so eine große Rolle spielt. Also wenn Gott seinen Namen offenbart, dann gibt er nicht nur eine Bezeichnung preis, sondern er offenbart etwas von seinem Wesen. Aber ich kann nicht erkennen, ohne dass Gott offenbart. Und der Paulus, der betet so schön für die Epheser, indem er schreibt, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, dass er die ermisst und die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übersteigt. Also die Erkenntnis ist mehr als nur Wissen, es ist eine Offenbarung Gottes. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, mein Lieblingspunkt, die Herrlichkeit Gottes. Hier offenbart Gott sein Wesen. Und jetzt kommen wir zu dem angeblichen Widerspruch in der Bibel. Denn Mose bittet Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott antwortet darauf, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Das ist ja interessant, denn am Anfang haben wir ja gelesen, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Im Hebräischen steht übrigens Angesicht im Plural. Also man kann davon ausgehen, dass Gott mehrere Angesichter hat. Und interessant ist außerdem, dass Panim, das hebräische Wort für Angesichter, mit der Idee der Vorderseite, Präsenz oder Gegenwart verbunden ist. Also wenn die Bibel von Gottes Angesicht spricht, dann meint sie häufig nicht nur ein Gesicht im körperlichen Sinn, sondern Gottes Gegenwart. Und Mose sieht im Zelt irgendein Angesicht, aber er sieht nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Gott nimmt sich im Zelt zurück und Mose will diese Herrlichkeit sehen. Und es ist auch irgendwie schön zu lesen, dass Mose diese tiefe Sehnsucht nach Gott hat. Und vielleicht kann diese Herrlichkeit zu erdrückend sein, also zu überwältigend für einen Menschen. Der sündige Mensch, der ist gar nicht kompatibel, um Gottes Herrlichkeit zu erfassen. Man kann es so vergleichen wie ein 6-Tonnen-Triebwerk von einer A380, die auf ein Fiat Uno gedrückt wird. Das Auto ist danach einfach einmal platt. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das hebräische Wort für Herrlichkeit, das ist Kavod, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Kavod. Und wenn man hier noch einmal die Bedeutung googelt, dann kommt raus, Schwere, Gewicht, Ehre, Würde. Schwere, Gewicht. Also man kann so sagen, Gottes Herrlichkeit ist das volle Gewicht seines Wesens. Und seine Herrlichkeit ist die Summe dessen, wer Gott ist. Und wieder erfüllt Gott Mose den Wunsch, ich werde meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Also wenn die Herrlichkeit vorüberzieht. All mein Gutes, mein Namen, mein Wesen. Und es gibt ein Angesicht, das noch kein Mensch gesehen hat, auch Mose nicht, dieses Verborgene. Und das wird in Vers 22 vorübergehen. Und das Hintere, das darf Mose sehen. Ist auch irgendwie spannend, da kann man sich echt so einen Netflix-Film vorstellen. Gott zieht vorüber, bedeckt Mose und das Hintere, das darf Mose dann sehen. Unser europäisches Zeitverständnis, also wenn wir einen Zeitstrahl haben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir Europäer, was haben wir vor uns, wenn wir jetzt Vergangenheit oder Zukunft sehen? Was liegt vor uns in unserem Denken?
Zukunft,
genau. Die Zukunft ist vor uns, wir laufen der Zukunft entgegen. Und die Vergangenheit ist hinter uns, die ist abgehakt. Ne? Das ist das europäische Denken. Das jüdische Denken ist genau andersrum. Im jüdischen Denken, da ist die Vergangenheit vor uns, weil die sehen wir, das kann man sehen. Hinten haben wir keine Augen, da ist die Zukunft, wir wissen noch nicht, was kommt. Und ich hatte es kürzlich mit dem Chris darüber und er sagt, ja, er kennt es in der jüdischen Erzählung, der Jüdische, da sitzt man im Ruderboot und rudert rückwärts Richtung Zukunft, ohne die Zukunft zu kennen, mit Blick auf die Vergangenheit. Und ich dachte, das ist ein schönes Bild, das macht echt Sinn. Und in der Betrachtung lässt Gott Mose was Zukünftiges sehen, wenn er auf das Hintere Gottes schauen darf? Da gehen wir später nochmal drauf ein. Also, Gott sieht vorüber und ruft aus, Yahweh, Yahweh El, also Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Also es geht noch weiter, aber wir können leider nicht auf alle Eigenschaften eingehen, da reicht die Zeit nicht dafür. Und wenn man das so liest, dann klingt es vielleicht erstmal so ein bisschen langweilig. Ja, barmherzig, gnädig. Aber man merkt schnell, dass mein eigenes Wesen da gar nicht rankommt. Ich bin von Natur aus kein barmherziger Mensch. Und wenn wir uns aber mal die Eigenschaften anschauen, dann merken wir ziemlich schnell, da steckt echt was drin. Und die ersten zwei Eigenschaften, die Gott hier von sich offenbart, das sind barmherzig und gnädig. Und es ist auf Hebräisch Rachum Fechanun. Komm, wir sprechen es mal kurz aus. Rachum Fechanun. Rachum Fechanun. So, seid ihr noch wach? Gut. Barmherzig, Rachum, auch mitfühlend. Und der darin enthaltene Wortstamm von Rachum bedeutet eigentlich Mutterschoß oder Gebärmutter. Und wir sehen schon, in welche Richtung das geht. Also das ist die Vorstellung dahinter und das Gefühl, das eine Mutter ihrem Kind entgegenbringt. Also Gott identifiziert sich mit uns. Und dasselbe Wort wird übrigens auch benutzt bei der Erzählung von Salomos Urteil, als dieses Kind geteilt werden soll, weil sich zwei Mütter um dieses Kind streiten. Und die echte Mutter, die rachumt von innen raus und will dann das Kind lieber der anderen Mutter geben, nur dass das Kind nicht getötet wird. Also das ist ein ganz tiefes Mitgefühl, das von innen rauskommt. Also barmherzig ist ein Gefühlswort. Und gnädig, chanun, ist dagegen ein Aktionswort. Es beschreibt nicht nur ein Gefühl, sondern das aktive Handeln zugunsten eines anderen. Und es bedeutet Gnade erweisen, also jemandem in einer Zeit der Not zu helfen. Und Gott kommt wie ein Elternteil zu Hilfe, wenn seine Kinder in Not sind. Es heißt aber auch, einem Hilflosen unverdiente Gnade schenken. Ich erinnere mich immer an Amazing Grace. Und wir alle finden super, dass Gott barmherzig und gnädig ist oder zu unseren Freunden. Aber was, wenn Gott barmherzig zu unseren Feinden ist? Aber wer bin ich zu denken, dass ich Gottes Segen mehr verdient hätte als jeder beliebig andere? Und es hat auch mit meinem Bild von Gott zu tun. Klar weiß ich, dass Gott barmherzig und gnädig ist, aber da gibt es irgendwie so ein kleiner Teil in mir, der doch immer mal wieder denkt, ich wäre eine Enttäuschung für Gott. Oder ich müsste mir seine Liebe erst noch verdienen. Oder ich müsste weniger reden, weniger verpeilt sein, besser sein oder mehr in der Gemeinde mitwirken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wer Gott ist, hat unglaublich große Bedeutung darauf, wer wir sind. Hat schon Mark Homer gesagt. Wer Gott ist, hat unglaublich große Auswirkung darauf, wer wir sind. Und deshalb ist es so maßgeblich, was Gott hier von sich offenbart. Und zwei weitere Eigenschaften, die Gott hier von sich offenbart, reich an Güte und Treue. Und Treue kann auch hier mit Wahrheit übersetzt werden. Also du kannst auf diesen Gott Jahwe zählen. Er wird dich nicht enttäuschen. Und Güte und Treue, die beziehen sich auf Gottes Loyalität. Gott lässt sein Volk niemals im Stich. Und er verlässt unter keine Umstände sein Volk. Und bleibt bis zum bitteren Ende treu. Koste es, was es wolle. Und Paulus schreibt so schön an der Timotheus, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Natürlich kann er sich nicht selbst verleugnen, es ist sein Wesen. Treue ist sein Wesen. Und es ist doch auch schön zu sehen, wenn wir auf einem Holzweg sind, wir können immer zu Gott zurückkommen, denn er ist treu. Und das ist ein Teil der Definition von Gottes Herrlichkeit. Und wir erinnern uns an das Hintere, das Mose sehen durfte. Und mit dieser Definition springen wir jetzt ins Neue Testament, ins Johannesevangelium. Da schreibt der Apostel Johannes, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Hier haben wir übrigens auch wieder die Idee oder die Bedeutung vom Mutterschoß. Was Mose hier nur teilweise sehen durfte, ist durch Jesus vollkommen sichtbar geworden. Übrigens, der Vers 17 hier wird oft falsch interpretiert. Also Gesetz, Mose, schlecht. Gnade, Jesus, gut. Das ist nicht ganz so, denn die Tora heißt eigentlich nichts anderes als Weisung Gottes oder auch Wort. Also im Prinzip können wir hier auch übersetzen, das Wort wurde Fleisch, also Jesus ist die fleischgewordene Tora. Aber durch so viel Ungehorsam konnte sie auch nie ganz offenbart werden. Und die Tora, die ist durch Jesus geworden, da musste etwas werden, also in Jesus Gestalt annehmen. Und indem Jesus die ganze Zeit gehorsam war, und auch das ausübte, also nicht durch Jesu Geburt, sondern erst durch den täglichen Gehorsam durch Jesus. Und es war ein ständiger Prozess, dass dieses Wort vollendet wurde. Also das war eine Werdung. Und Mose bekam bereits das Wort wie so eine Kette, immer mehr aufgefädelt. Aber das Wort, das konnte nicht an die Menschen kommen. Und es hat jemand braucht, den es kann. Und wir wissen auch, dass die Zeiten Jesu nicht besser waren wie 2000 oder 4000 Jahre früher. Aber es war die von Gott vorherbestimmte Zeit. Und dann lesen wir in Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Jesus ist der Einzige, der vom Schoß Gottes kommt. Er gibt über dieses Angesicht Auskunft. Und während Mose von Angesicht zu Angesicht sah, kommt Jesus direkt aus dem Herzen Gottes, also aus des Vaters Schoß. Und das war nicht nur Sehen, sondern näher geht's nicht mehr. Und er ist der Weg, der diese intime Nähe, die damals nur Mose exklusiv hatte, nun für jeden Menschen zugänglich macht. Und genau das ist der neue Bund, den Gott bereits durch den Propheten Jeremia verheißen hat, indem er sagt, ich will mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und im neuen Bund schreibt Gott sein Will nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern in das Herz der Menschen. Und wer Jesus, den der voller Gnade und Wahrheit ist, wie wir es gerade gelesen haben, im Glauben annimmt, der wird durch den Heiligen Geist verändert und nimmt Anteil an seiner Herrlichkeit. Und darum kann Paulus auch schreiben, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. 2. Korinther. Und das ist auch ein ständiger Prozess. Also die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur was, was wir jetzt eines Tages schon sehen werden, sondern sie beginnt schon heute unser Leben zu verändern, indem wir auch auf Jesus blicken. Und es erinnert mich an Mose, als er von dem Berg runterkam und lang in der Gegenwart Gottes war und sein ganzes Angesicht gestrahlt hat. Und die Israeliten richtig Furcht hatten vor ihm. Und auch wir strahlen jetzt nicht sichtlich, aber auch unbemerkt. Oder vielleicht merken wir es auch nicht, aber auch wir strahlen diese Herrlichkeit wieder. Und was ist jetzt mit Mose? Mose durfte Gottes Herrlichkeit auf der Erde nur teilweise sehen. Doch später erleben wir Mose in einer ganz anderen Situation, nämlich am Berg der Verklärung. Da erscheint Mose selbst in seiner Herrlichkeit zusammen mit dem Elia und steht vor dem verherrlichten Christus. Also er darf das fleischgewordene Wort leibhaftig sehen auf dieser Erde. Und die Herrlichkeit, vor der er einst geschützt werden musste, die ist nun seine Heimat. Und darin liegt doch auch unsere Hoffnung. Also die Verklärung Jesu ist ein Vorgeschmack auf das, was Gott allen verheißen hat, die zu Jesus gehören. Und eines Tages werden auch wir vollkommen verwandelt werden. Und was ist unser geistliches Ziel hier im Leben? Nach was streben wir? Doch Gott in seiner Herrlichkeit und Größe immer mehr kennenzulernen und seine Nähe. Und vollenden wird sich das erst in der Ewigkeit. Weil diese Welt nicht unser Zuhause ist, sondern die Ewigkeit. Und darauf dürfen wir uns doch freuen. Und wir gehen jetzt in den Lobpreis. Vielleicht bekommt die Zeile, zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir dein Gesicht, dadurch einfach nochmal auch eine neue Bedeutung. Und es bezieht sich auf die Ewigkeit. Eines Tages werden auch wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dahin geht unser Amen.